und herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. 6 Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. Weiter geht es mit Episode 24 der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, und mit Folge 25 mit dem Titel Ein Plan für 96, ein Plan für ein Hotel. Wieder einmal hatte ich mich zu intensiv mit den wirtschaftlichen Verhältnissen bei 96 beschäftigt und einmal mehr Opportunitäten zur wirtschaftlichen und damit sportlichen Konsolidierung aufgezeigt. Aber es änderte sich natürlich nichts, weil man der Wettbewerbskongruenz des Fußballsozialismus folgte. Unter dem Deckmantel der Wettbewerbsgleichheit und der Tradition wurde eben alles gleichgeschaltet. Aber für mich gab es nun entscheidende Änderungen, erst im privaten Bereich und dann beruflich. Ich hatte nunmehr einen Landgasthof in der nördlichen Region Hannover erworben. Ein Ortsteil, wo auch ein einziger niedersächsischer Ministerpräsident mit seiner Familie ein Anwesen hat. Und dort wollte ich nun auch noch durch Umbau ein Landhotel gestalten. Ein Unterfangen, das mit sehr vielen Hürden gepflastert wurde und geprägt war von deutscher Bürokultur. Folge 26 von Bankern und Beamten schildert dann den Gang durch die Naturgewalten der deutschen Rheinkultur, denen Bankfuzis und Beamte bedingungslos folgen. Also, dann wegen zeitlicher Verzögerungen das Hotelprojekt zu den Akten gelegt, einmal kurz geschüttelt und auf zu neuen Ufern. Einen hanseatischen Kaufmann kann so etwas doch nicht erschüttern. Also, erst einmal wieder zu Peter in die USA und in den Indian Summer, um Energie zu sammeln. Schrotkur, Skifahren zwischen Trink- und Trockenphasen. So geht es mit Folge 27 weiter. Nun hieß es zunächst neue Orientierung, und zwar auf allen Gebieten. Ich wollte jetzt in jedem Fall beruflich selbstständig und unabhängig bleiben, also suchte ich einen Weg in die Selbstständigkeit und fand dann diesen Weg auch und sogar in meiner angestammten Branche. Auch privat tat sich wieder einmal etwas ganz Überraschendes. Aber erst einmal ging es zum Skifahren ins Allgäu bzw. Vorarlberg und zu Besuch in Oberstaufen bei Schrotkurenden. So, also nun viel Spaß beim Reinhören dann in diese Episode.
Einen Plan für 96, einen Plan für ein Hotel.
Der Stillstand in Deutschland, jedenfalls bei unseren Business-Opportunitäten, hatte sich auch nicht aufgelöst. Auch die Beziehung zur Friseurmeisterin war jetzt an einem Punkt, wo es wohl irgendwie nicht weiterging. Wir fanden nun keine Basis mehr, die sich auf einer gleichen Ebene befinden würde. Zu sehr war sie aufgrund ihrer Selbstständigkeit, ihres Berufes, ihrer Kreativität in den gesellschaftlichen Habitus dort eingebunden. Andererseits konnte sie nun immer weniger mit dem etwas lockereren und vielleicht auch oberflächlicheren Lebensstil von mir etwas anfangen. Und bevor das Ganze nun zu sehr verkrampfte, haben wir uns gegenseitig ausgesprochen und mehr oder weniger im Guten getrennt. War zwar irgendwie schade und nicht so ganz leicht, aber eigentlich nach relativ kurzer Zeit war mir auch klar, dass es der richtige Weg war, denn ich merkte, dass ich mich eigentlich zu sehr anpassen musste. Und wieder einmal war ich zurück bei meinen Wurzeln in der Altstadt, wobei es dort inzwischen auch nicht mehr so wild zuging. Wir alle waren älter, und einige vielleicht sogar weiser geworden. Zudem verkehrte ich auch regelmäßig bei Norbert, dem Wirt des New Orleans bei mir ganz in der Nähe. Dort habe ich auch oft gegessen und Norbert, der ein guter Koch war, kreierte auch schon mal etwas Spezielles für mich persönlich. Und es gab auch dort immer noch die Live-Musik sonntags zum Frühshoppen. Die Saison 1992-93 in der zweiten Bundesliga war dann die längste bisher. Die beiden Staffeln der Vorsaison wurden zusammengelegt, so dass dann 24 Clubs an den Start gingen und 46 Ligaspiele zu absolvieren hatten. Das führte dann auch zu einer Übersättigung, denn der Zuschauerschnitt lag nur noch bei 5613 pro Spiel. Da die Liga wieder auf 20 Clubs reduziert werden sollte, gab es gleich 7 Absteiger, wobei davon 3 aus Niedersachsen kamen. Die Roten belegten, nach ihrem Pokalsieg, den 9. Tabellenplatz. Es ist also nicht so richtig gelungen, aus diesem Erfolg Potenzial zu schöpfen. Auch wirtschaftlich kamen sie nicht wirklich weiter, denn mit 6.666 Zuschauern waren nun auch keine großen Sprünge möglich. Und auch im Europapokal der Pokalsieger hatte man Pech mit dem Los. Man traf hier auf Werder Bremen und schied direkt in der ersten Runde aus. Präsident war inzwischen Fritz Willig, ein sehr wortgewaltiger und meinungsstarker Rechtsanwalt und prominenter Strafverteidiger, aber wohl eher kein Wirtschaftsfachmann. Mit Totolotto hatte man einen Trikotsponsor, der natürlich auch schon aus gesetzlichen Gründen gehalten war, das finanzielle Engagement in Grenzen zu halten. Insofern wieder alles wie gehabt. Stillstand und bewahren, statt den Erfolg zu vermarkten und zukunftsweisende Ideen zu entwickeln. In der ersten Bundesliga standen die Bayern vom 1. bis 32. Spieltag an der Tabellenspitze. Deutscher Fußballmeister wurde aber dann trotzdem der SV Werder Bremen. Als Absteiger erwischte es nun doch die Unabsteigbaren aus Bochum, der Ortsrivale Wattenscheid 09 wurde 14. Obwohl ich schon mehrfach angedeutet hatte, ich werde mich nicht mehr mit der wirtschaftlichen Situation bei Hannover 96 auseinandersetzen, habe ich es doch wieder getan. So habe ich wieder meine Ideen für Sponsoring und zusätzliche Erlösquellen in einem Papier zusammengefasst und an die Roten geschickt. Grundlage dafür war diesmal das, was ich als Sponsorenmodell in Epcot gesehen hatte. Dort ging es unter anderem eben um Zukunft. Jeder Future World Pavillon war ursprünglich von einem Konzern gesponsert worden, der so half, ihn zu bauen und zu unterhalten. Dafür dürften die Konzerne ihr Firmenlogo an prominenter Stelle im Pavillon platzieren. Zum Beispiel wurde der Pavillon Universe of Energy von Exxon gesponsert. Der Zelen Pavillon wurde zuerst von Kraft Foods und wird heute von Nestlé gesponsert. Jeder Pavillon hat einen dezidierten VIP-Bereich für die Sponsoren mit Eingangsbereich, Büros und Lounges, welcher von den normalen Parkbesuchern abgeschirmt wird. Es ging eben um Branding. Disney zog es vor, Pavillons mit Sponsoren zu betreiben. Die Attraktion Test Track wird von General Motors, Imagination von Eastman Kodak und Mission Space von Hewlett Packard gesponsert. Spaceship Earth wurde zunächst von AT&T gesponsert. Danach übernahm dies die Siemens AG. Die Idee eines solchen Sponsorships hatte ich dann als Grundlage für ein Sponsorenkonzept skizziert. Angelehnt auch an die seinerzeit von Uli Hoeneß übernommenen Ansätze des Merchandisings aus den USA. Es war einfach ein Denkansatz, wie man Finanzierung gestalten und die Erlössituation optimieren könnte. Wohlgemerkt, das war 1992 und bereits etwas, was dann später auch in allen Bereichen des Profisports zur Realität wurde. Zwar hatten sich damals schon die ersten Marketingansätze bei verschiedenen Clubs gebildet. Es gab wohl im Ansatz auch schon sowas wie Ausstatterverträge. Die Erlöse generierten sich aber weiterhin vornehmlich aus den Zuschauereinnahmen, Bandenwerbung und dem Trikotsponsoring sowie aus den TV-Einnahmen, die die Clubs aber nicht selbst verhandelten, sondern ihnen nach einem Schlüssel zugeteilt wurden. Aber, und das war es, was mich in meinen Überlegungen immer umtrieb, es fehlten Alleinstellungsmerkmale. Somit waren eben alle Clubs irgendwie gleichgeschaltet. Das war sicherlich wegen der Wettbewerbskongruenz auch so gewollt. Für mich war das aber eine Art Fußballsozialismus. Es ging bei meinem Papier auch nicht um ein umsetzbares Konzept, sondern einfach um eine Ideenskizze als Denkanstoß für Opportunitäten zur ökonomischen Ausgestaltung der Profifußballabteilung. Wo dieses Papier dort gelandet ist, weiß ich nicht, aber es wurde mit Sicherheit nicht archiviert. Natürlich habe ich dazu auch nie etwas gehört. Bei den Gesprächen mit der DB ging es nun auf die nächste Ebene, obwohl bisher in der Arbeitsgruppe nichts Substanzielles erreicht wurde. Nun wurde bei DB Güterverkehr in Mainz weiter verhandelt, zusammen mit den anderen regionalen Arbeitsgruppen. Dabei wurde von der DB ein Konzept vorgelegt, das für ein Joint Venture für die Beteiligung der privaten Güterkraftverkehrsunternehmer Bedingungen vorsah, die kaum annehmbar waren. Dieses Konzept im Rahmen der Bahnreform sollte als Vorläufer für die Umwandlung des öffentlich-rechtlichen Schienengüterverkehrs in privatwirtschaftliche Strukturen dienen. Somit zogen sich nun die Verhandlungen zunächst weiterhin. Inzwischen hatte ich nunmehr bei Norbert im New Orleans mal wieder die Bekanntschaft einer weiteren attraktiven Dame gemacht. Wie sich herausstellte, hatte sie auch ein Restaurant in einem Ortsteil von Burgdorf bei Hannover. Sie arbeitete aber noch zwei Drittel beim Landeskriminalamt Niedersachsen und betrieb das Restaurant dann an drei Tagen in der Woche abends und ganztägig am Wochenende. Der Koch, der dort arbeitete, war ein ehemaliger Kollege von Norbert. Die hatten früher alle einmal zusammen in der Altstadt gearbeitet, auch zusammen mit Karl Chen, womit sich der Kreis wieder schloss und sich zeigte, dass damals in Hannover alles in der Altstadt zusammentraf. Wie es sich dann so entwickelt, wenn man wieder jemanden kennengelernt hat, man verabredete sich mal so zum Essen, dann mal irgendwo auf ein Gläschen und so kam man sich dann auch immer näher. Das ging zunächst immer nur an ihren freien Tagen, aber es setzte dann die übliche Dynamik in so einer Beziehung ein. Und so war ich dann auch schon mal dort im Restaurant und half mit aus, kannte ja Service und Kellnerin von Sylt. Besonders am Wochenende waren dort schon diverse Feiern. Es war ja neben der Gaststube auch noch ein großer Clubraum für ca. 100 bis 120 Personen vorhanden. Der Gastraum selbst hatte ca. 60 bis 80 Plätze. So involvierte ich mich dann schon immer mehr dort. Es gab eine gutbürgerliche Speisekarte. Rolf, der Koch, war ein typischer Alleinkoch, aber ein Meister seines Fachs und sehr sensibel in seiner Arbeit. Es wurde alles frisch zubereitet, nichts TK, aus der Tüte oder Convenience. Bratkartoffeln jeden Tag von frisch gekochten Kartoffeln. Für jede Art Fleisch, Rind und Schwein, Wild, Geflügel, Fisch, gab es andere Lieferanten. Gemüse und Salate frisch von einem kleinen Händler. Und da Burgdorf ja auch eine Spargelregion war, gab es zur Spargelzeit natürlich einen heimischen Spargel. Das Restaurant lag im Burgdorfer Ortsteil Beinhorn. Ein Flecken mit ca. 140 Einwohnern, aber damals noch an der vorbeiführenden Bundesstraße 188 gelegen und direkt an der Abfahrt Beinhorn der BAB 37 Hannover nach Celle. Also doch recht verkehrsgünstig mit Regendurchgangsverkehr, zumal die B188 parallel zur BAB 2 verlief und auch als Ausweichstrecke für die schon damals ziemlich überlastete Autobahn galt. Das Anwesen dort war ein ehemaliger landwirtschaftlicher Komplex. Es gab ein Wohnhaus, mit mehreren Wohnungen über zwei Etagen, einen Zwischenbau und die ehemalige Scheune, die zum Restaurant umgebaut war. Das landwirtschaftliche Anwesen war das Elternhaus meiner neuen Bekannten. Durch Erbstreitigkeiten wurde das dann von einem Steuerberater aus Hannover gekauft und nunmehr dann wieder zurückvermietet. Im Zwischenbau befanden sich auch noch vier Fremdenzimmer, die während der Woche überwiegend an Monteure vermietet waren. Nun war und ist Beinhorn durchaus ein prominenter Wohnort. Dort befindet sich nämlich auch das Anwesen von Ernst Albrecht, ehemaliger Ministerpräsident und Justizminister des Landes Niedersachsen, der dort bis zu seinem Tod 2014 mit seiner Frau und früher den fünf Jungen und der Tochter Rüstchen gewohnt hat. Heute wohnt Rüstchen, Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission und ehemalige Bundesministerin, dort auf dem Anwesen in Beinhorn. Eigentlich ist von damals auch noch ein Deckel mit zwei Kannen Bier offen, die Albrechts mal aus dem Restaurant geholt haben, als bei denen plötzlich Besuch kam, aber ist wohl leider verjährt. In mir begann es angesichts dieser neuen Situation nun wieder anzuarbeiten. Hintergrund war, dass Hannover im Juni 1990 den Zuschlag für die Expo 2000 bekommen hatte. Deutschland rückte damit erstmals seit den Olympischen Spielen 1972 in München wieder durch ein globales Großereignis in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Nach den Ankündigungen damals wurden ca. 40 Millionen Besucher aus Deutschland, Europa und aller Welt zur ersten Expo in Deutschland in der bis damals 149 Jahre währenden Geschichte der Weltausstellungen erwartet. Das war natürlich ein gewaltiges wirtschaftliches Potenzial für Tourismus und Hotel- und Gaststättengewerbe. 5 Monate täglich 260.000 Besucher in der Region, so sahen die Voraussagen aus. Da fing ich immer mehr an, mit Zahlen im Kopf zu jonglieren. Und so entwickelte ich einen Plan, den ich dann mit meiner Gastwirtin ausführlich besprochen habe. Der sah wie folgt aus: Ich kaufe das Grundstück, für das es ein Vorkaufsrecht gab, von dem Steuerberater zurück und lasse das Anwesen zu einem Landhotel mit dem bestehenden Restaurant umbauen. Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage, insbesondere auch durch die hervorragende Anbindung zum Messegelände in Hannover über die BAB 37 mit der direkten Anschlussstelle, sollte dieses durchaus ökonomisch eine sinnvolle Sache sein. Zudem gab es jährlich mit der CeBIT und der Hannover Messe zwei besucherstarke Messen in Hannover. für die sich so ein Übernachtungsstandort hervorragend eignet. Hinzu kamen dann auch noch die IAA-Nutzfahrzeuge und weitere Leitmessen, die in Hannover stattfanden. Nun wollte ich natürlich diesen Plan umsetzen.
Wängern und Beamten.
Ich war nun voller Ideen für die Umsetzung des Planes und deshalb begann ich mit Phase 1. Ich kaufte das Grundstück von dem Steuerberater aus Hannover zurück. Ein fairer Deal zu einem günstigen Preis. Dann ging es daran, so einen Umbau zu planen. Dazu habe ich dann mit einem Architektenbüro aus Burgdorf zusammengearbeitet, das auch bereits mehrere Hotels, unter anderem auch ein Designerhotel am Flughafen in Hannover, gebaut hatte. Die ganze Planung ergab dann mit dem Ausbau des Dachgeschosses der Scheune sowie Umbau von Anbau und Wohnhaus einen Hotelbereich mit 25 Zimmern. Dazu ein vollkommen neu gestalteter Eingangs- und Rezeptionsbereich. Integriert wurde darin auch die Neugestaltung des Restaurants mit Clubzimmer und natürlich gehobene Ausstattung. Insgesamt ein sehr stimmiges Konzept, das mich und meine Gastwirtin durchaus begeisterten. Außen sollte das Ganze dann ebenfalls angepasst werden an den Stil eines niedersächsischen Hofes, wobei insbesondere die Frontseite als Blickfang von der Straßenseite aus dienen sollte. Damit war ich nun vollends mit Planung und Umsetzung ausgelastet, so dass ich dann den Alten bat, mich aus dem Vertrag zu entlassen. Der war natürlich nicht sehr begeistert davon, wusste aber auch, dass ich Job und Projekt so auch nicht zusammen ausführen konnte. Wir vereinbarten dann, dass ich ihn aber weiter zunächst als Berater zur Verfügung stehe. So dann kamen wir überein, dass es aus versorgungstechnischen Gründen besser wäre, wenn er das Arbeitsverhältnis kündigt. So konnte ich mich nunmehr dieser sehr anspruchsvollen und fordernden Aufgabe widmen. Zunächst galt es erst einmal, einen Business- und Finanzplan zu entwickeln. Ich informierte mich so auch über den Hotel- und Gaststättenverband, besorgte mir jede Menge betriebswirtschaftliches Informationsmaterial. Dazu informierte ich mich über Branchenkennzahlen und erstellte so einen sehr dezidierten Finanzierungsplan. Insgesamt ergab sich eine Investitionssumme im unteren siebenstelligen Bereich. Nun musste also das Kapital dafür beschafft werden. Zunächst hatte ich dann meine Wohnung in Hannover mit einem sehr guten Aufschlag verkaufen können. Als Zwischenlösung, bis ich dann in eine Wohnung im Umbau einziehen konnte, kaufte ich mir erst einmal eine 1,5-Zimmer-Wohnung in einer Eigentumsanlage mit Schwimmbad und Sauna in Bodfeld. Das Geld aus dem Wohnungsverkauf und weiteres privates Geld sollte dann der Finanzierungsgrundstock sein. Doch das, was bis dahin alles so easy erschien, bekam nun eine ganz andere Dimension. Zuerst ging ich mit meinen Anliegen naturgemäß zu den örtlichen Geldinstituten, legte dort alles vor und erläuterte persönlich das Projekt ausführlich. Es ist schon nicht ganz einfach, da so als Bittsteller solchen bornierten Bankfuzis gegenüber zu sitzen, wohlwissend, dass diese weder die emotionale noch die wertschöpfende Idee, die hinter solch einem Projekt steckt, erfassen können. Diese Verhandlungen zogen sich nun leider sehr zäh hin. Niemand war dort in der Lage, klare strukturierte Aussagen zu treffen. Immer wieder nur vertröstende und hinauszögernde Auskünfte. Und immer wieder mussten nachgereicht werden. Hinzu kam dann das Problem mit dem Bauamt, Bauvoranfrage, allein da gingen schon ein paar Monate drauf. Auch dort immer wieder Änderungen und Nachbesserungen. Feuerschutz, Parkplätze und so weiter und so weiter. Ich hatte bis dato die Erfahrung, dass es solch eine Bürokratie nur bei der Treuhand, bei den Beamten der DB und bei den Direktoren der ehemaligen VEB oder allenfalls auch noch bei den alten Herren von Hannover 96 gab. Aber hier war es nun noch viel schlimmer. Zu der staatlichen Unterwürfigkeit der Bauamtsmitarbeiter kam dann noch die unerträgliche Arroganz der Banker mit ihrer Scheuklappenkompetenz. Denen fehlte jedwede Fantasie, über ihren vorgegebenen Entscheidungsrahmen hinaus Visionen zu erkennen. Es galt für sie, gemäß ihrer Richtlinien zunächst festzustellen, dass ich keine Branchenerfahrung habe, dass ich Kaufmann war, über ausreichende Erfahrung in betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Belangen verfügte, der bereits Umsatzvolumen im hohen siebenstelligen Bereich gemanagt hat, der Betriebsteile erfolgreich restrukturiert hat. Das galt dort in deren eindimensionalen Sichtfeld nicht. So vergingen bereits Monate, ohne überhaupt einen Fortschritt erkennen zu können. Mithin waren im Zeitplan meines Finanzierungsplanes auch bereits 2 Messen in einem Jahr nicht mehr erreichbar, was die Sache nunmehr dann weiter verschlechterte, weil eingeplante Erlöse ausblieben. Privat waren damit die Zukunftsaussichten natürlich auch etwas eingetrübt. So eine Beziehung litt dann auch unter dem Stress, den das Projekt nun mit sich brachte. Es ging ja erst einmal auch um die Gegenwarts- und Problembewältigung. Nächste Stufe dann Antrag auf Baugenehmigung. Wieder so ein Horrortrip. Allein die Vorsprache im Bauamt und die Konfrontation mit den Vorschriften waren für mich wie eine Strafexpedition. Stattdessen, dass man sich in so einer Kleinstadt über eine solche Initiative einer Privatperson freut, die vielleicht nicht gerade sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen schafft, aber wenigstens gerade da in Beinhorn das Gemeinwesen aufwertet. So hatte man eigentlich das Gefühl, dass man mit seinem Anliegen dort den Büroschlaf stört und das Ganze für die Mitarbeiter in Arbeit ausarten könnte. Zwar hatte die regionale und lokale Presse durchaus bereits wohlwollend über das Projekt berichtet, doch dann hieß es wieder warten. Ohne Baugenehmigung war dann auch bei Banken und Sparkassen zunächst nichts weiter zu machen. Inzwischen war ich dann auch in Hannover bei einigen Kreditinstituten vorstellig gewesen, bisher aber auch noch ohne positive Entscheidung. Es verging immer mehr Zeit und inzwischen konnte ich mir auch ausrechnen, dass ich aufgrund der ja erforderlichen Umbauzeit voraussichtlich auch die nächsten Messen und damit im Finanzplan eingepreiste Einnahmen nicht mehr erreichen werde. Das waren wesentliche Posten, ohne die ich nunmehr in dem gesamten Projekt ein nicht mehr zu überschauendes Risiko sah. So habe ich dann meiner Gastwirtin meine Entscheidung mitgeteilt, dass ich das Projekt canceln werde. Ich hatte keinen Spaß mehr daran und wollte auch nicht auf unabsehbare Zeit mit den wirtschaftlichen Folgen dieser zeitlichen Verzögerung leben. Deshalb galt das Motto, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ich informierte dann alle Beteiligten. Und wie das so ist in einer solchen Situation, am Ende meldete sich dann doch eine Bank aus Hannover. Die meinten, sie könnten sich unter Umständen eine Finanzierung vorstellen. Da aber für mich eine Perspektive nicht mehr gegeben war, bedankte ich mich freundlich, und das war's dann mit dem Landhotel. Diese ganze Sache hatte dann natürlich auch der Beziehung nicht gerade gut getan. Es ging nun daran, für alle Beteiligten einen sauberen Schnitt zu machen. Zunächst ging es nun um das Grundstück und das Restaurant, das ja weiterhin von ihr betrieben werden sollte. Ich wollte aber das Anwesen nicht weiter behalten. Deshalb galt es nun, einen Käufer zu finden, der das Restaurant weiter an sie verpachtete. Der wurde dann auch zu guten Bedingungen aus ihrem Bekanntenkreis gefunden. So bekam ich wenigstens zunächst meine Einlage aus dem Grundstück mit einem kleinen Aufschlag wieder zurück. Was aber blieb, waren die Kosten für die Architekten, die nicht unerheblich waren, und die Gebühren für die ganzen Anträge. Unterm Strich ging ich dort mit einem Verlust heraus. Dass das Ganze letztlich aber doch die richtige Entscheidung war, stellte sich dann erst Jahre später nach der Expo 2000 heraus. Statt der erhofften 40 Millionen Besucher sind insgesamt nur ganze 18,1 Millionen Besucher gekommen. Wer weiß, wie das sich dann auf die tatsächlichen Zahlen bei den anvisierten Übernachtungen ausgewirkt hätte, da die gesamte Finanzierung im Wesentlichen darauf beruhte. Was mache ich in so einer Situation, um wieder runterzukommen? Ab zu Peter nach Braintree und in den Indian Summer. Dort einfach mal nur wieder an die bekannten Plätze, einfach relaxen, einfach den Stress hinter einen lassen. So fuhr ich dann wieder mit dem Mietwagen durch die Gegend, immer mal wieder neue Regionen kennenlernen. Diesmal mehr so nördlich von Boston. Es ging nach New Hampshire die Interstate 93 Richtung Norden. Erst nach Manchester und dann weiter nach Concord, der Hauptstadt von New Hampshire. Dort kam dann zunächst ein weiteres State Capital auf meine Liste. Mein Ziel war die Skiregion in den White Mountains. Ich landete dann in der Waterville Valley Ski Area, ein sehr komfortables Skigebiet, von dem es etliche dort in den White Mountains gibt. Dort wurde auch in den 60er und 70er viermal der Ski-Weltcup ausgetragen. Leider lag ja kein Schnee dort, als ich da war, aber ich bekam einen guten Eindruck von diesem Skigebiet und es muss richtig Spaß machen, hier einmal zu fahren. Da bekam ich direkt wieder Wehmut an meine kurze Skilehrerzeit dort in Österreich. Das wäre herrlich, im Winter dann hier mal zu arbeiten. Sehr beeindruckend war die besonders intensive Blattverfärbung in den Laub- und Mischwäldern dort in den White Mountains im Indian Summer. An einem anderen Tag bin ich dann zunächst die I-95 North und dann die Küste in New Hampshire nach Maine gefahren bis Portland. Dort bei einem Leuchtturm im Two Light State Park direkt am Wasser an einem Fischimbiss ganz leckeren halben Lobster im Freien gegessen. Da konnte man mal wieder richtig entspannen und vergessen war der ganze Ärger mit deutschen Bankern und der deutschen Administration. Und ich konnte neue Gedanken fassen für meine weitere Zukunft. Um den Frust dann endgültig abzulegen, bin ich auf dem Rückweg noch nach Seelen gefahren, dort wo 1692 die Hexenprozesse stattfanden, denn die Banker und Beamtengeister mussten auch raus aus meinem Kopf. Da steht auch das Haus mit den sieben Giebeln, das Nathaniel Hawthorne zu seinem Roman Das Haus mit den sieben Giebeln inspirierte. Dann nochmal nach Cambridge zum Harvard Square und in die Union Station auf ein paar Lager nach Providence mit Peter. Schon war die Zeit wieder rum und ab ging es zurück nach Germany. Ich hatte ja während meiner Planungszeit kaum Zeit, auch mal zum Fußball zu gehen. Das holte ich jetzt ein wenig nach, aber leider nicht zu meinen Erbauen. Die Roten blieben einfach Mittelmaß und belegten in der Saison 1993/94 dann den enttäuschenden 12. Tabellenplatz. Ansonsten gab es nichts weiter zu berichten. Die wirtschaftliche Lage war weiter äußerst prekär. Man erreichte einen Zuschauerschnitt von 7.647. Mein Bedarf über die wirtschaftliche Situation bei den Roten nachzudenken und Finanzplanungen zu erstellen, war inzwischen auch gedeckt. Die Liga wurde zur neuen Saison dann nochmals auf 18 Clubs angepasst, so dass es 5 Absteiger gab. Deutscher Meister wurde wieder einmal der FC Bayern München. Der VfB Leipzig stieg ab und so verblieb als einziger Club aus den neuen Ländern Dynamo Dresden in der ersten Bundesliga. Weitere Besonderheiten über die Fußballsaison 1993/94 gibt es nicht zu berichten.
Rotkur Skifahren zwischen Trink- und Trockentagen.
Für mich ging es nun um Neuorientierung. Das Ganze sollte dann auch als Work-Life-Balance meiner Lebensphilosophie entsprechen, Work less, life more. So musste ich mir erst einmal persönliche Fragen beantworten. Will ich wieder abhängig beschäftigt sein? Will ich meine Entscheidungen ab sofort unabhängig treffen wollen? Will ich die freie Gestaltungsfähigkeit und zeitliche Flexibilität über meine Tätigkeit haben? Will ich meine Ideen und Visionen frei umsetzen können? Will ich mir meine Herausforderungen selbst suchen? Will ich eigene Projekte verwirklichen und Geschäftsideen skalieren? Will ich mir meine Ziele selbst setzen? Will ich selbst von meinem Know-how und meiner beruflichen Expertise profitieren? Will ich aber auch noch einiges dazu lernen? Dieses alles stand somit auf meiner Checkliste. Und so ging ich Punkt für Punkt alles durch. Ja, ich wollte eigentlich nicht mehr abhängig beschäftigt sein. Check. Ja, ich wollte unabhängige Entscheidungen treffen. Check. Ja, ich wollte volle Gestaltungsfreiheit und Flexibilität. Check. Ja, ich wollte Ideen und Visionen umsetzen. Check. Ja, ich suchte neue Herausforderungen. Check. Ja, ich wollte neue Projekte und Geschäftsideen gestalten. Check. Ja, ich wollte mir meine Ziele selbst setzen. Check. Ja, ich wollte mein Know-how und meine Expertise selbst nutzen. Check. Und ja, ich wollte noch einiges dazu lernen. Check. Damit war mein neues Ziel definiert, Selbstständigkeit. Ich war zu dem Zeitpunkt frei und unabhängig, dachte ich jedenfalls noch. Auch wenn der Versuch mit dem Landhotel nicht geklappt hat, so sah ich das nicht als Scheitern an, sondern im Gegenteil als Ansporn und Herausforderung, es besser zu machen, und denen, die sich mir verweigert haben, wie diesen Bankautomaten zu zeigen, dass ihre Engstirnigkeit mich nicht hindert, das zu leisten, wozu ich in der Lage bin. Nun ging es also daran, den richtigen Weg in die Selbstständigkeit zu finden und die Geschäftsidee zu definieren und kreieren. Eine Spedition oder ein Kraftverkehrsunternehmen zu gründen, war nicht so meine Idee. Das würde zunächst dazu führen, dass man gegebenenfalls irgendwo als Subunternehmer in die Abhängigkeit eines anderen Unternehmens kommt. Es musste schon etwas sein, was einerseits eine Nische besetzt und andererseits ein Alleinstellungsmerkmal hat. So stieß ich dann in der Deutschen Verkehrszeitung, DVZ, auf ein Inserat unter Geschäftsverbindungen, wo ein Franchise-Konzept für rein auf den Bereich der Logistik ausgerichtete Personaldienstleistungen offeriert wurde. Das hörte sich zunächst sehr interessant an. Ein Franchise-System bot bei so einem Schritt in die Selbstständigkeit durchaus Vorteile, schnellerer Marktzugang durch erprobtes Geschäftsmodell, geringeres Risiko, Einstiegserleichterungen durch bestehende Strukturen, erprobte Dienstleistungen, aktueller Wissensstand, Schulungen und Weiterentwicklung. Demgegenüber standen aber auch Merkmale wie weitere Abhängigkeit, geringerer Einfluss, langfristige Bindung und vor allem Franchise-Gebühren. Das galt es erst einmal zu eruieren, deshalb nahm ich Kontakt nach dort auf. Da ich ja eigentlich, trotz meiner Verluste noch einigermaßen monetär ausgestattet war, trieb mich nun auch keine Verzweiflung um, schon gar nicht, um nicht mehr am Leben teilzunehmen. Ich ließ mich so auch immer wieder regelmäßig in der Szene in Hannover blicken. So ging ich auch schon mal öfters in die Philharmonie gegenüber dem neuen Rathaus, wo am Wochenende auch immer Live-Musik mit Coverbands aus der Region geboten wurde. Speziell am Sonntagnachmittag, passte auch, wenn sonntags Fußball im Niedersachsenstadion war, lag ja dann auf dem Weg. Dort habe ich auch wieder nette Personen kennengelernt und interessante Gespräche gehabt. So war da auch eine Clique junger Damen. Eine davon, Uschi, arbeitete bei der Telekom und dort bekamen die wohl so alle 2 Jahre einen Kuraufenthalt für eine Schrottkur in Oberstaufen bezahlt oder bezuschusst. Und sie wollte nun jetzt im Winter dort runter für 4 Wochen zu so einer Kur. Nun wollte ich sowieso mal wieder zum Skifahren, eigentlich nach Bayrischzell, aber so habe ich dann mit Uschi verabredet, dass ich eine Woche auch nach Oberstaufen kommen werde zum Skilaufen. Mit ihr werden dann dort auch noch 1 oder 2 weitere Kollegen aus Hannover sein. Wie das Leben dann eben so spielt, den Samstag, bevor ich am nächsten Tag, den Sonntag dann nach Oberstaufen fahren wollte, war ich noch im Maritimrestaurant am Marschsee essen. Dort traf ich dann eine Frau, die mich vom ersten Moment faszinierte. Da alle Tische besetzt waren, offensichtlich wegen einer größeren Gesellschaft, und sie aber, wie das Schicksal es so wollte, allein an einem Tisch saß, fragte ich, ob ich mich dazu setzen dürfte. Wir kamen dann ins Gespräch. Sie hatte blonde, mittellange Haare, war 39 Jahre alt, schlank und hieß Regina, genannt Gina, eine sehr selbstbewusste Person, geschieden und wohnte in Langenhagen. Und so haben wir dann den ganzen Nachmittag und frühen Abend erst noch dort, bei einer Flasche Wein und später auch noch woanders zusammen verbracht. Es war ein verdammt schöner Tag und ich war wie geplättet, habe meine ganzen sonstigen Gockeleien unterlassen und mich sehr zurückhaltend verhalten, auch weil ich irgendwie überwältigt war. Leider fuhr ich ja nun erst einmal für eine Woche weg. Wir verabredeten aber, dass, wenn ich wieder zurück bin, wir wieder in Kontakt treten und uns dann auch noch einmal treffen wollten. Ich freute mich nun schon so sehr auf das Wiedersehen, dass mir die Reise gar nicht mehr so wichtig erschien. Trotzdem setzte ich mich sehr früh am Sonntag in mein Cabrio. Ski-Equipment hatte ich ja nicht dabei, bis auf Skianzug und Zubehör. Skier und Stiefel werde ich dort mieten, damit man immer auch das neueste Material hat. Und auf ging es immer auf der BAB 7 bis zum Endpunkt und dann noch ein Stück Landstraße, circa 7,5 Stunden Fahrzeit. Unterkunft war im Hotel Königshof, mit das beste Wohl dort, wo auch die anderen für ihre Schrottkur bereits untergebracht waren. Aber ich wollte natürlich nicht schrotten. Nun war es wohl damals so, dass am Sonntag zwischen den Trink- und Trockentagen eine Alkoholphase in einem bestimmten Lokal dort eingelegt wird. Das Lokal befand sich dann unweit des Hotels und dort sollte ich dann auch die anderen treffen. Also, das war schon heftig, als ich da eintrat. Gerammelt voll mit Kurgästen und getrunken wurde da. Ich weiß leider nicht mehr, wie das richtig hieß, aber es war so ein Wacholder-Schnaps. Aber man war nicht zurückhaltend. Ich weiß nicht, wie das bei den Fastenden so ankam, aber ich denke, der Alkohol ging ohne Verdauungshemmnisse direkt durch. Eine Stimmung, wie beim Kölner und Düsseldorfer Karneval zusammen. Stimmungslieder und eine grüllende Masse. Ich habe mir sagen lassen, dass das dort jeden Sonntagnachmittag so war. Und in dem Trubel fand ich dann tatsächlich meine Telekomer und in relativ kurzer Zeit war ich dann auch auf dem Level der anderen. Einer von ihnen hieß Volker und war auch aus Hannover. Uschi hatte ihn wohl erzählt, dass ich mal Skilehrer war und nun wollte er in der Woche unbedingt das Skifahren dort erlernen. Das bedeutete aber, dass zunächst erst einmal dieser Zustand hier überwunden werden musste und da war noch kein Ende abzusehen. Diese Schrotter sind wohl auch eine große Familie, Jedenfalls kam dieses Getränk aus allen Richtungen und ohne Rücksicht, wie viel Gläser man schon in beiden Händen hatte. Ich hatte 7,5 Stunden Autofahrt hinter mir, nicht allzu viel gegessen und stand inmitten einer Horde unersättlicher Kurgäste. Jetzt war wieder der Überlebenswille gefragt. Aber irgendwann läutete da eine Kuhglocke und damit war der Fischeid hier dann beendet. Jeder ging, so gut er noch konnte, in seine Kureinrichtung zurück. Das gleiche taten die Telekomer und ich dann auch, ein paar Schritte bergauf zum Königshof. Es wurde sich noch kurz morgens früh zum Frühstück verabredet und dann waren alle verschwunden. Am nächsten Tag konnte sich Volker tatsächlich noch dran erinnern, dass wir nun Skifahren wollten. Zusammen mit Uschi, die schon Skifahren konnte, sind wir erst einmal zum Verleih und haben uns die Ausrüstung besorgt. Dann alle Skier ins Cabrio, Dach runter, war trocken und blauer Himmel, und ab ging es zur Skiarena Steibis. Dort mit Volker erst einmal die Einweisung gemacht. Einstieg in die Skier, gehen im Flachen, treten am Hang, Flugbogen, das ganze Programm. Allerdings war ich ja nun in der Methodik auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Volker hatte das alles sehr schnell drauf, war auch nicht ganz ungeübt, so dass wir am nächsten Tag dann auch mal an den Lift konnten. Auch das klappte sehr gut. Trotz der Trink- und Trockenphasen, die dort bei ihrer Fastenkur hatten, saßen wir abends dann immer noch an der Bar mit anderen Gästen. Dort spielte auch eine Band mit Sängerin, waren wohl aus Tschechien. Es waren diese üblichen Winterabende, wo man sich vermeintlich immer von innen erwärmen musste. War eigentlich aber alles sehr unterhaltsam. Trotzdem hatte ich irgendwie eine Sehnsucht, da Volker als Telekom-Mitarbeiter ja bereits über ein Mobiltelefon verfügte, wobei das wirklich noch so eine Art Telefon war, und er auch für Gespräche nichts bezahlen musste, konnte ich von seinem Mobiltelefon auch mal bei Gina anrufen. War richtig schön, ihre Stimme zu hören. Wir haben ein bisschen geplaudert und uns dann bis nächste Woche verabschiedet. Nun sind gerade Skianfänger ja immer sehr ungeduldig und Volker wollte unbedingt einmal in ein größeres und höheres Skigebiet. Es sollte unbedingt Wart in Vorarlberg drüben in Österreich sein. Also, noch einen Tag fleißig üben am Steibis und dann sollte es am nächsten Tag nach Wart gehen. Wieder Skier ins Cabrio verstaut. Immer noch wunderbares Wetter. Wir hatten ja warme Klamotten an und sind offen gefahren. Wunderschöne Landschaft dort am westlichen Arlberg. Und dann ging es aufwärts, mit dem 6er-Sessel hinauf auf das Wetterhorn. Dort oben gab es sehr viele wunderbare blaue Pisten, so dass Volker durchaus gut dort fahren konnte. Uschi ist dann schon mal auf den anderen Pisten unterwegs gewesen. Und das eine oder andere Mal war sie bei Volker und ich konnte mich auch mal austoben. Ein wunderbarer Skitag bei herrlichem Wetter war das da oben. Leider mussten wir aber dann irgendwann wieder zurück. Es ging dann zunächst über die Pisten runter, wo Volker im Flugbogen auch gut mitkam. Aber das letzte Stück bis unten zum Parkplatz war dann ein ziemlich schmaler Ziehweg und dort ging es nicht mit Flugbogen runter. Also, wie in Kaprun ja ausgiebig geübt, nahm ich Volker zwischen meine Skier und so fuhren wir dann kontrolliert den Ziehweg, der auch etwas steiler abging, hinunter. Nun war Volker ja kein Vladi, so dass das insgesamt ziemlich entspannt verlief. Und so ging es dann wieder zum Trinkfasten nach Oberstaufen. Die restlichen Tage verbrachten wir dann noch dort beim Skifahren, aber nur noch halbe Tage und schon war für mich die Zeit wieder vorbei. Ich verabschiedete mich dann am Sonntag von den Telekomern und machte mich wieder auf den Weg nach Hannover, ließ mir aber Zeit und fuhr entspannt und gemütlich meinem Ziel entgegen, immer auch in der Vorfreude, bald wieder dort jemand ganz Besonderen zu treffen.
Freunde des Longdrinks, das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. Aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye bye und eine schöne Zeit.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.